The reason for the continued suffering in Ukraine and around the world is shockingly simple. Russia's president wants to follow through with his imperialistic plan to conquer his sovereign neighbor Ukraine.
Olaf Scholz fand in dieser Woche vor der UN diese klaren Worte. Der Grund dafür, dass das Leid in der Ukraine und überall auf der Welt andauert, sei erschütternd einfach. Russlands Präsident wolle seinen imperialistischen Plan zur Eroberung seines souveränen Nachbarn, der Ukraine, umsetzen. Außerdem sagte er auch in New York, Putin könne den Krieg in der Ukraine mit einem Befehl beenden. Gabriele Krone-Schmalz sieht die Dinge ein wenig anders. Sie hat ein Buch in einer erweiterten Neuauflage veröffentlicht, das den Titel trägt »Russland verstehen? Der Kampf um die Ukraine und die Arroganz des Westens«. Krone-Schmalz war zwischen 1987 und 91, also in Zeiten großer Umbrüche, Moskau-Korrespondentin der ARD. Heute meldet sie sich immer wieder mit ihrer Sicht auf Russland und auf den Krieg in der Ukraine zu Wort. Mein Kollege Gabor Steingart hat mit ihr gesprochen. Los geht's.
Einen schönen guten Morgen, Gabriele Krone-Schmalz.
Schönen guten Morgen.
Als wir das letzte Mal miteinander sprachen, da sagten Sie, wenn man versucht, ganz nüchtern russische Interessen zu betrachten, dann liegt es ganz sicher nicht in russischem Interesse, die Ukraine zu überfallen. Der russische Präsident, Frau Krone-Schmalz, hat es dennoch getan. Offenbar hat er die russischen Interessen anders definiert als Sie, oder?
Nach wie vor bleibe ich dabei, dass im Grunde genommen widerspricht es russischen Interessen, die Ukraine zu überfallen. Und deshalb quäle ich mich schon die ganze Zeit mit dem Gedanken herum, herauszufinden, was war denn nun eigentlich der Auslöser dieses Angriffs.
Aber nochmal zur Vorgeschichte. Warum glauben Sie, hat er es dann doch gemacht? Es endet ja genau da, wo Sie und andere auch gedacht haben, dass es eben keinen schnellen Sieg gibt, dass es ein Reputationsschaden ist, dass es wirtschaftlich für Russland eher nachteilig sein wird. Warum, denken Sie, hat er es getan? Was ist sein Motiv?
Das ist wirklich in der Tat sehr schwierig zu beantworten. Die Grundsatzfrage, die finde ich auch sehr wichtig ist dafür, welche Politik die richtige ist von unserer Seite aus, ist die, hat es in der Tat mit Sicherheitsinteressen Russlands zu tun oder ist es irgend so eine imperialistische Denkweise? Ich neige ja eher zum Ersten und glaube die Argumente zusammen, die dafür sprechen. So oder so, es ist, also Gewinner kann es nach meiner Einschätzung auf keiner Seite geben. Es gibt nur Verlierer, jeden Tag sterben Menschen. Wir wissen gar nicht genau, wie viele. Es ist weder im Interesse der Ukraine noch im Interesse Russlands, da weiterzumachen und auch nicht im Interesse der Europäer.
Aber selbst wenn ich ja Ihrem Argument folge, dass der Westen der Russischen Föderation vielleicht ein bisschen dicht auf den Pelz gerückt ist, dann wird mit diesem Krieg ja trotzdem das Gegenteil erreicht. Wir erleben eine Militarisierung rund um Russlands Grenzen in den verschiedensten Variationen. Eine militärische Präsenz, wie es sie vorher nicht gab und womöglich eine Erweiterung nicht nur in Skandinavien, sondern dann auch um die Ukraine, eine Erweiterung der NATO.
Exakt. Das, was jetzt dabei herausgekommen ist, ist sicher nicht das, weder das, was sich Entspannungspolitiker vorgestellt haben, noch was man sich in Russland vorgestellt hat. In dem Zusammenhang vielleicht beim Stichwort Entspannungspolitiker. Ich gehe nicht mit, wenn Entspannungspolitikern so die Verantwortung dafür zugeschoben wird, wo wir jetzt gelandet sind. Weil, wenn man es mal richtig analysiert, Entspannungspolitiker haben sich eben leider in der Vergangenheit nicht durchsetzen können damit, wie es auch hätte laufen können.
Aber das habe ich auch nicht getan, Frau Krone-Schmalz. Das ist nicht mein Argument. Ja, jetzt reden wir beide miteinander. Ja. Ich wollte Sie fragen, wie kommt Putin da wieder raus in einer Situation, die sich für ihn ja jetzt mit jedem Tag eigentlich unvorteilhafter darstellt?
Absolut, absolut. Und hier wird ja auch immer so argumentiert, also Putin will nicht verhandeln, das ist das eine. Und der zweite, was nicht ganz stringent ist in der Argumentation, aber der zweite Punkt ist ja, man darf jetzt mit Putin nicht verhandeln, weil er im Moment noch nicht in einer solchen schlechten Position ist, dass sich das mit dem Verhandeln lohnt. Ich würde mir wünschen, weil es ja schließlich auch wirklich extrem im europäischen Interesse ist, dass sich europäische Delegationen in Moskau und Kiew die Klinke in die Hand geben würden und nicht chinesische oder afrikanische oder brasilianische, um da zu vermitteln. Denn ich denke, ohne Vermittlung kommt die Ukraine und Russland da sicher nicht raus und ohne Zustimmung aus Washington auch nicht.
Gerhard Schröder war im Kreml, war in Moskau. Olaf Scholz telefoniert dann und wann mit Putin. Er sagt, er will nicht verhandeln, nicht jetzt.
Ja, er will nicht verhandeln, sagt Herr Scholz. Ich versuche immer herauszufinden, was Putin bei seinen offiziellen Anlässen sagt. Natürlich ist das die gängige Lesart hier. Egal, was er sagt, man kann ihm sowieso nicht glauben. Ne? Er lügt sowieso. Aber beim letzten Besuch dieser hochrangigen afrikanischen Delegation hat er, finde ich, einen bemerkenswerten Satz gesagt. Er sei jederzeit bereit zu verhandeln, wenn alle Seiten mit ihren Interessen zum Zuge kommen. Also, dass man das alles auf den Tisch legt.
Aber was sagt uns das? Das ist ja eine diplomatische Floskelsprache, die für mich alles und nichts bedeuten kann. Was denken Sie, was sagen Ihnen vielleicht Ihre russischen Freunde, Ihre russischen Quellen? Was ist der Plan des Kreml oder gibt es gar keinen Plan jetzt?
Das glaube ich schon, aber ich weiß nicht, was der Plan ist. Ich könnte mir nur vorstellen, weil es einfach für meine Begriffe eine gewisse Plausibilität hat, dass man auf allen Seiten versucht, oder ich bleibe jetzt mal bei der russischen, mit möglichst wenig Gesichtsverlust aus dieser Geschichte herauszukommen. Denn jeden Tag sterben Leute. Einfach das nur mal so zu sagen. Das ist ja nicht irgendwie eine klinisch reine Joystick-Operation. Das ist Krieg. Wir brauchen gar nicht immer zu betonen, der brutale russische Angriffskrieg. Jeder Krieg ist wahnsinnig brutal und von daher ihn zu beenden mit einer Lösung, die sich beide in gewisser Weise dadurch verbauen, dass sie jetzt mit Maximalforderungen auftauchen, das ist schwierig. Insofern ist ja der chinesische Ansatz gar nicht so schlecht, weil die ja davon reden, Resume Talks, also Gespräche wieder aufzunehmen, da wo man sie im März, April letzten Jahres aufgehört hat.
Scholz hat vor der UN gesprochen und gesagt, es gibt einen einzigen Mann, der kann diesen Krieg mit einem einzigen Wort beenden, das sei Putin, das müsse er tun. Warum tut er das nicht?
Das halte ich für absolut naiv. Das halte ich nicht für praktikabel.
Warum nicht?
Warum nicht? Weil man sich, es geht ja nicht nur darum, Russland zu verstehen, sondern auch die Ukraine zu verstehen. Und wenn Sie sich die Geschichte der Ukraine anschauen und das Problem, das die Ukrainer mit ihrer eigenen Identität haben, dann wäre es doch sinnvoll, darüber mal einen Gedanken zu verschwenden und zu gucken, wie man eine Lösung findet, die den verschiedenen Identitäten innerhalb der Ukraine politisch gerecht werden. Ich finde es bemerkenswert, dass es vor einiger Zeit einen Vorschlag gegeben hat, sowohl von einem Berater von Selenskyj als auch von einem engen Mitarbeiter des NATO-Generalsekretärs, dass man angefangen hat, darüber nachzudenken, territoriale Fragen zumindest mal auszuklammern. Da sind aber beide, so viel ich weiß, ganz extrem wieder zurückgepfiffen worden. Ich denke, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt, als diese umstrittenen territorialen Geschichten, dass man die wirklich zurückstellen muss, um von der Schießerei runterzukommen und von dem Verheizen von Menschen. Anders kann man das doch gar nicht sagen.
Sind Sie denn selber überrascht? Ich habe das Vorwort Ihres neuen Buches gelesen. Sie sagen schon, dass Sie entsetzt seien von diesem Krieg. Aber waren Sie auch überrascht über die Härte, auch die brachiale Gewalt, mit der hier in Butscha und anderswo durch die russische Armee vorgegangen wird und wurde?
Ich bin entsetzt, dass in unserer sogenannten zivilisierten Welt Krieg überhaupt als Mittel in Frage kommt und dass es im Krieg zu Brutalitäten kommt, die wir uns wahrscheinlich lieber nicht vorstellen wollen. Das ist eine Tatsache. Deswegen kann das Kerngeschäft von Politik nur zu sein, unter allen Umständen zu verhandeln, zu reden. Hat nicht auch Helmut Schmidt gesagt, lieber 100 Stunden verhandelt als 10 Minuten geschossen?
Ich glaube, das wäre ja auch die Haltung der deutschen Politik, aber im Moment scheint der Boden dafür nicht bereitet. Was ist Ihre Prognose? Auch im Angesicht, dass wir unser Gespräch mit Fehlprognosen ja begonnen haben. Was wäre Ihre Prognose über den weiteren Verlauf? Wann herrscht Frieden?
Ich fürchte, der Krieg dauert noch ziemlich lange. Ich wünsche mir, dass die jungen Menschen, die mit Fridays for Future weltweit Gesellschaften sensibilisiert haben, dass die das Thema Frieden entdecken.
Es gab eine Friedensdemonstration, die war die von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Da waren Sie aber nicht dabei.
Nee, da war ich nicht dabei.
Wären Sie denn hingegangen? War das Ihre Position?
Meine Position ist, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollen, friedlich da rauszukommen, Verhandlungen an erster Stelle zu setzen. Und ich habe den Eindruck, dass sowohl politisch als auch medial an erster Stelle die Diskussion über die Effizienz von Waffensystemen steht und nicht wirklich ernsthafte diplomatische Ansätze. Also ich habe manchmal sogar den Eindruck, dass das eher, ja, wie soll ich sagen, fast als Landesverrat empfunden wird, wenn man mit diesem Putin verhandelt. Wir haben keinen anderen.
Aber so ein bisschen Ratlosigkeit höre ich auch bei Ihnen raus, weil die Vernunft, die wir natürlich alle lieben, sich in dieser Welt im Moment nicht gerade materialisiert.
Ja, zwei Dinge. Ratlosigkeit ist das eine, weil natürlich, wie käme ich dazu, ein Patentrezept zu haben? Das ist das eine. Und das andere ist eine unendliche, ja, ich weiß, eine Mischung aus Wut und Trauer, weil die Gelegenheiten hatten wir ja. Also es ist, die letzten 35 Jahre sind eine Aneinanderreihung verpasster Gelegenheiten. Und das ist etwas, was ich in der Tat tragisch finde.
Tja. Frau Krone-Schmalz, dann müssen wir an der Stelle enden und uns aufs nächste Mal vertagen, in der Hoffnung, dass wir dann eine andere Ausgangslage haben. Ich bedanke mich für Ihre Analyse.
Sehr